Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline, wo eure Lieblingsartistin euch von irgendwo aus der Welt anruft. Dieses Mal aus Straßburg. Ich bin hier auf einem ganz kleinen Kurztrip und lustigerweise bin ich hier in Straßburg von so vielen von euch erkannt worden. Das hat mich irgendwie komplett nicht überfordert, weil ich finde es immer total cool, aber es hat mich komplett überrascht, weil also ich habe mit 3 Leuten Fotos gemacht und ich bin aber deutlich öfter erkannt worden. Und Straßburg ist für mich jetzt nicht so eine Stadt, wo ich sagen würde, ja, das ist irgendwie so eine große Stadt in Deutschland, wo irgendwie viele Leute sein könnten, sondern es sind halt viele Touristen aus Deutschland hier und teilweise auch sehr viele junge Gruppen und dann auch viele Girls-Trips. Und die Girls-Trips, die erkennen mich manchmal und ich finde es immer total toll, wenn ihr irgendwie Hallo sagt oder auf mich zukommt oder wie auch immer. Also ich finde es total schön, erkannt zu werden und mich stört es auch gar nicht. Und ich weiß auch, manchmal ist es für einige Leute so ein bisschen unangenehm, auf mich zuzukommen, aber ihr dürft es auf jeden Fall jederzeit machen. Ich freue mich da immer drüber und Foto könnt ihr immer fragen. Das mal so als kleiner Einstieg. Ansonsten war natürlich die letzten 2 Wochen, weil die letzte Folge war ja eine Spezialfolge, die letzten 2 Wochen waren komplett voll mit Vorbereitungen von meiner eigenen Show, weil im Hintergrund passieren da so viele Dinge, die man eigentlich gar nicht so richtig sieht von vorne und die mir auch gar nicht so richtig bewusst waren, bevor ich mich so eingelassen habe auf diese Geschichte, meine eigene Show zu machen. Das Ganze ist ja jetzt doch ein bisschen schneller passiert als ursprünglich gedacht, beziehungsweise es war so ein langes Hin und Her und am Ende wurde es dann schnell entschieden und ging dann irgendwie doch ganz schnell. Die Situation ist die folgende. Ich nehme diesen Podcast auf am Samstagabend, so wie oft. Dann ist morgen Sonntag, wo der Podcast rauskommt. Angekündigt, wann die Show stattfinden wird, wird am Dienstag. Und Ticketverkauf für die Show startet am Donnerstag. Das heißt, natürlich habt ihr hier, wenn ihr den Podcast hört, immer so einen kleinen Vorschuss an Informationen, einen kleinen Goodie im Voraus. Ich kann aber nicht zu viel verraten, weil einige Sachen noch fertiggestellt werden müssen. Bis Dienstag und bis Donnerstag. Da gibt es zum Beispiel so Details wie, man muss zum Beispiel Tickets verkaufen über einen Ticketshop. Das heißt, es gibt einen Ticketshop-Anbieter. Dann gibt es der Veranstalter von dem Theater, wo das Ganze stattfindet, der auch teilweise noch Leute organisieren muss oder Leute buchen muss. Und dann gibt es andere Menschen, die wir selber buchen müssen. Also zum Beispiel Techniker. Lichttechniker ist gestellt vom Theater. Den muss man aber anfragen, wie viele Stunden man den braucht. Aber zum Beispiel ein Automationstechniker, der irgendwelche Screens hoch und runter fährt, den müssen wir selbst nochmal beantragen. Das heißt, da gibt es viele so Zwischenpersonen, die überall mit drin sind, wo man einfach sehr viel mit überlegen muss und planen muss und auch Dinge, die man ganz sicher bestätigt haben muss, bevor man halt in den Ticketverkauf geht. Gleichzeitig muss man aber, wenn der Ticketverkauf starten soll, auch viele Sachen im Voraus geplant haben, wie eine Newsletter, die funktioniert, eine Homepage, wo Informationen drauf sind und so weiter und so fort, sodass dann an dem Moment, wo Ticketverkauf offen ist, dass dann alles steht an Informationen. Was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass alle Leute im Prinzip den gleichen Moment haben, wo Tickets verkauft werden können, also dass alle Leute gleichzeitig erfahren, egal ob sie jetzt von TikTok sind oder von Instagram sind oder von YouTube sind oder vielleicht auch irgendwie Familien und Freunde, die vielleicht gar nicht auf Social Media sind, dass halt alle Leute gleichzeitig erfahren, wann der Ticketverkauf startet oder wann, ja, man Tickets kaufen kann zur Show, weil ich es natürlich doof finden würde. Es gibt nämlich nur 600 Tickets. Ich würde es doof finden, wenn sozusagen der Ticketverkauf startet am Donnerstag um 7 Uhr morgens und um 9 Uhr sind alle Tickets schon verkauft, aber ich habe das noch gar nicht gepostet auf YouTube zum Beispiel und die Leute von YouTube sind so, hey Lea, voll uncool, weil du hast uns gar nicht gesagt, dass man an dem Donnerstag Tickets kaufen kann. Und weil ich ja auch super schlecht einschätzen kann, also 600 Tickets, ist es viel oder ist es wenig? Ich kann das absolut nicht einschätzen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich in der Vergangenheit für andere Shows, also jetzt zum Beispiel Mannheimer Weihnachtszirkus, da habe ich 3600 Tickets verkauft, aber es ging über eine längere Zeitspanne. Ich habe auch längere Zeit davor Werbung für gemacht und ich weiß, dass viele Leute auch Tickets gekauft haben für die ganze Familie, weil wenn man in den Zirkus geht, geht man halt oft auch mit der ganzen Familie hin. Jetzt in diesem Fall meine eigene Show, es ist eine Solo-Show. Das ist natürlich eine andere Art von Show. Vielleicht kauft man dann nicht unbedingt Tickets für die ganze Familie. Gleichzeitig ist es aber in einer größeren Stadt. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf. Sonntag, das ist schon ein kleiner Spoiler. Kleiner Spoiler. Es wird in einer großen Stadt stattfinden. Und im Vergleich zu Mannheim ist es halt, ja, einfach nicht vergleichbar an Menschenmenge, die da einfach schon vor Ort ist und vor Ort wohnt. Ich weiß zum Beispiel auch, dass die Leute, die mir folgen auf Social Media, die größte Anzahl aus einer Stadt, also die größten drei Städte, das kann ich ja schon mal sagen, die größten drei Städte an Menschen in Deutschland, wo Leute mir folgen, sind München, Hamburg und Berlin. Das sind so die drei Hotspots. Und das macht ja auch voll Sinn, weil das sind ja die größten Städte in Deutschland. Das heißt, da kann ich schon wieder nicht einschätzen, okay, wenn jetzt so und so viele Leute in der Stadt wohnen, kaufen die sich dann alle ein Ticket, kaufen sie das nicht? Es ist eine super interessante Erfahrung und ich habe das Gefühl, ich lerne auf dieser Reise jeden Schritt des Weges. Es gibt so viel zu lernen, so viel noch mitzunehmen und das war ja auch irgendwie ein großer Grund, warum ich mich am Ende auch entschieden habe, ich mache das jetzt, auch wenn es jetzt finanziell vielleicht nicht sehr lukrativ sein wird oder vielleicht am Ende sich einfach nur auf Null aus Null zahlt, ist es trotzdem so, dass ich sage, hey, es ist einfach der nächste Schritt in der Reise und es ist halt wichtig, dass das jetzt passiert. Gleichzeitig möchte ich natürlich das Ganze gut machen. Und ich möchte auch, dass es eine tolle Show wird und dass auch die Leute am Ende nach Hause gehen und sagen, boah, Hammer, ich war bei Leas ersten Show dabei. Es war so, so, so cool. Und ich bin so gespannt, was sie jetzt in der Zukunft machen wird. Und das muss man natürlich auch irgendwie versuchen zu kommunizieren. Man muss die Leute erreichen, man muss dafür passende Trailer schneiden und passendes Artwork haben und einfach auch ein ganzes Design haben, was die Leute anspricht, wo die Leute sagen, okay, das wird eine coole Show. Weil was es natürlich nicht wird, es ist nicht eine kleine, irgendwo in einem Jugendhaus selbst produzierte Lea probiert mal was aus Show, sondern es ist wirklich eine hochproduzierte, durchs Detail durchgedachte, große Produktion und so muss das Ganze aber auch rüberkommen auf Social Media. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, Dinge so zu kommunizieren, wie sie am Ende sind. Also es ist auch eine ganze Kunstform, Dinge zu kommunizieren, dass sie dann bei den richtigen Leuten ankommt. Weil es bringt mir natürlich nichts, wenn viele Leute von dieser Show erfahren, die aber gar nicht richtiges Publikum sind dafür, sondern ich möchte natürlich die Leute erreichen, die dort hinkommen wollen. Und die Kanäle, die wir bespielen, sind auf jeden Fall meine Social-Media-Kanäle. Das macht ja auch am meisten Sinn, weil ich glaube, mindestens 80-90% der Leute, die zu meiner Show kommen, sind Leute, die mich schon kennen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn und ich glaube, das ist auch am interessantesten. Aber jetzt zum Beispiel das Theater, wo das stattfindet, die schicken auch eine Pressemitteilung raus, die wir aber geschrieben haben. Das heißt, es gibt dann sozusagen nochmal die Möglichkeit, auch andere Leute zu erreichen über andere Wege. Wir haben jetzt zwei Pressemitteilungen vorbereitet. Eine, die wird rausgeschickt in Ulm und Umgebung, weil das mein ursprüngliches Zuhause war, wo ich herkomme, wo auch die Presse insgesamt einfach schon sehr viel berichtet hat. Und auch meine Co-Founderin, Geschäftsführerin, die Sina, mit der ich ja das ganze Projekt zusammen mache, die kommt auch aus Ulm und ihre Agentur Pimster ist auch dort vor Ort. Das heißt, da wollen wir auf jeden Fall in die Presse gehen und gleichzeitig wollen wir aber auch in die Presse gehen in der Stadt, wo die ganze Show stattfindet. Und da werden zum Beispiel auch jetzt zwei Pressemitteilungen, die haben wir schon vorbereitet, die sind schon fertig, die werden rausgeschickt. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die man drumherum noch planen muss, denken muss, überlegen muss, die dazu führen, dass das Ganze so ein Gesamtkonzept ist, wenn es dann rausgeht und öffentlich wird, dass es einfach so wie so ein kleiner Boom ist und dann geht's los. Ein großes Thema, was wir diese Woche auch hatten, war Logo und Design und Artwork zu der Show, weil es super schwierig ist, irgendwie die Gedanken oder die Vision, die man hat, in Worte zu fassen und dann halt auch auf Papier zu bringen, mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und waren auch irgendwie teilweise kurz davor, dann wieder doch nicht, dann wieder verändert, dann wieder doch nicht, dann ja, mit Foto gearbeitet, ist es das richtige Foto, soll es doch ein anderes Foto sein. Wir hatten dann auch ganz wenig Zeit, weil im Prinzip die Schwierigkeit, die wir hatten, war, die Location war lange Zeit nicht klar, ob wir die haben können oder nicht, aus verschiedenen Gründen. Am Ende konnten wir sie dann doch haben und dann war uns wichtig, dass wir den Ticketverkauf starten an meinem Geburtstag. Mein Geburtstag ist der 16. April, ist nächsten Donnerstag und wir wollten unbedingt, dass der Ticketverkauf am 16. April startet, weil es natürlich irgendwie cool ist. Es ist irgendwie so ein großer Moment, ein großes neues Jahr beginnt, auch symbolisch für mich, aber auch so ein bisschen, ich wünsche mir keine richtigen Geschenke, sondern ich wünsche mir halt, dass viele Leute zu meiner Show kommen und es war einfach so ein Moment, wo ich sagte, es wäre richtig cool, das für den Tag zu machen, aber dann wurde es dann alles doch sehr, sehr eng. Das heißt, am Ende mussten wir so und so viel im Voraus das Artwork abgeben, fertig haben, Texte abgeben, fertig haben und haben das jetzt in der letzten Woche alles irgendwie noch super schnell fertiggestellt, mit bis in die Nacht arbeiten, dann mit einfach anderen Projekten, die wir noch haben. Ich meine, ich spiele weiterhin Shows im Moulin Rouge, ich bereite mich weiterhin für meine Wettkämpfe vor. Sina hat eine volle Agentur mit Mitarbeitern, die sie leitet, mit noch anderen Projekten, die war dann noch auf einem Dreh und dann noch hier und da und dann haben wir uns noch bis in die Nacht irgendwelche Nachrichten geschickt, dann ist es ja ganz oft so, dass ich viel später aufstehe als sie. Manchmal denke ich auch so vom Gefühl, wie wenn ich in einer anderen Zeitzone wäre als sie. Das heißt, ich arbeite noch bis spät in die Nacht, also teilweise bis 4 Uhr nachts kann man mich noch erreichen und ich kann noch Sachen verändern und stehe dann aber erst so um 12 auf am nächsten Tag. Das heißt, sie hat dann schon am Morgen früh losgearbeitet und wenn ich dann aufgewacht bin um 11, um 12, 13 Uhr, habe ich mir dann die Sachen angeguckt, die sie mir geschickt hat, hat dann weitergearbeitet und habe dann sozusagen noch Sachen übernommen in der Nacht, während sie dann geschlafen hat. Also es war wirklich so eine richtige Co-Produktion auf verschiedenen Levels und es hat super viel Spaß gemacht und macht auch super viel Spaß. Und ich merke natürlich auch, dass es im Moment einfach sehr, sehr viel von meinen Kapazitäten in Anspruch nimmt und ich finde es auch total toll. Also ich glaube jetzt auch dieser Launch von der Show und einfach auch anzukündigen, dass ich eine GmbH gegründet habe. Wir haben die GmbH am Anfang des Jahres gegründet. Die habe ich gegründet, ich bin Gesellschafterin, aber sie ist mit mir zusammen Geschäftsführerin. Das heißt, sie kann auch alle möglichen Sachen mitbestimmen. Ist auch ganz, ganz wichtig, brauche ich auch. Also ich brauche auf jeden Fall jemand wie Sina, die da mit Struktur auch arbeitet. Und wir haben das aber noch nicht richtig angekündigt, dass wir das gemacht haben. Das haben wir jetzt in dem Zuge auch gemacht, weil es unser erstes Projekt ist mit der GmbH, Live-Shows zu produzieren und das ist jetzt auch die erste Show erstmal. Die Idee ist natürlich, noch mehr Shows zu produzieren, noch größere Events zu machen und alle möglichen Sachen damit zu machen, die ja einfach auch diese Möglichkeit haben, Zirkus zu rebranden, Leuten Zirkus näher zu bringen, Zirkus mit anderen Kunstformen zu verbinden, einfach auch andere Showproduktionen zu machen, die es so noch nicht gab. Und ich glaube also, diese Solo-Show, es ist eine Art von Show, ein Showkonzept, was es so, glaube ich, auch noch nicht gibt, weil man hat halt wirklich diese Mischung aus, es gibt akrobatische Performance, es gibt richtig Zirkus, es ist aber eine Solo-Show, also es bin nur ich und es gibt aber auch Passagen, wo ich erzähle, wo ich Geschichten erzähle, wo ich teile, so wie jetzt im Podcast, über meinen Werdegang oder über Dinge, die man noch nicht erfahren hat über mich. Dann gibt es aber auch einen großen Blog, der soll inspirational sein, dass man auch irgendwie nach Hause geht mit dem Gefühl von Empowerment und Mut und Lust hat, seine eigenen Dinge zu machen. Also es ist schon wirklich so eine Mischung aus ganz verschiedenen Sachen. Und mein Ziel ist es, dass man einfach während dem ganzen Programm ganz verschiedene Emotionen spürt. Das ist wirklich so das Ziel. Und gleichzeitig aber auch, dass es so eine Art Community-Event ist, dass man sich auch mal alle zusammen trifft. Das ist auch so ein Teil, wo ich denke, wie cool ist das denn? Dadurch, dass es meine erste Show ist, weiß ich auch schon von vielen Leuten aus meinem privaten Umfeld, dass viele Leute kommen werden, die mich vielleicht auch noch nicht so oft gesehen haben. Dann hat man halt Freunde und Familie, vielleicht hat man Ex-Trainer, vielleicht hat man ja Leute aus verschiedenen Kreisen, die dann alle zu dieser Show kommen und dann natürlich ihr alle und dann ist man alle zusammen in einem Raum. Und ich habe wirklich das Gefühl, da werden halt alle Leute sein, die mir am wichtigsten sind, also alle Leute, die in meinem Leben irgendwas bedeuten, werden dann vor Ort sein. Und solche Events gibt es ja nur ganz selten. Also manchmal hat man so ein Event, dann ist es irgendwie sein Geburtstag oder vielleicht zur Hochzeit. Ich schätze mal, zur Hochzeit ist noch am meisten so. Aber auch zum Geburtstag kommen ja auch nicht alle Freunde und Familie. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Show das Potenzial hat, dass genau das passiert. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drüber, weil eins von den Themen, die mich immer wieder beschäftigt, ist auch so Community-Feeling. Also ich hätte gerne einfach noch mehr einen Ort, wo meine ganzen Freunde sind. Und es ist mit meinem Lebensstil halt sehr schwer zu vereinbaren und ich treffe meine Freunde meistens immer so einzeln und da ist halt jetzt die Chance, dass es passieren könnte, dass ich halt alle Leute irgendwie gleichzeitig treffe. Und das ist auch so ein Teil, wo ich denke, boah, das ist so ein ganz kleines bisschen überwältigend, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Also es ist genau wieder da, wo es sein muss, so ein ganz kleines bisschen außerhalb der Komfortzone und eigentlich mehr so, ich freue mich darauf riesig. Und es ist auch noch Zeit, also Ticketverkauf ist jetzt, aber die Show ist erst im zweiten Hälfte des Jahres findet die Show erst statt. Im Oktober, das kann ich schon sagen. Die Show findet statt im Oktober. Der genaue Termin wird bekannt gegeben am Dienstag. Und was ich mir dachte, was cool wäre, als kleines Goodie, ich habe ja schon vor längerer Zeit mal von der Newsletter erzählt, dass es die schon geben soll. Die ist jetzt so fast fertig. Die ist noch nicht so richtig, richtig schön. Aber ich werde ab dem Moment, wo sie ganz fertig ist, sie unten verlinken. Also je nachdem, wann du jetzt den Podcast hörst, ob es jetzt Sonntagmorgen ist oder Sonntagabend oder Montagmorgen, wird die wahrscheinlich da schon drin sein. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, euch da schon anmelden. Und dann könnt ihr schon das Artwork sehen, bevor das alle anderen Leute sehen am Dienstag. Und vielleicht gibt es dann auch schon die eine oder andere kleine Extra-Info. Aber Ticketverkauf wird dann starten am Donnerstagmorgen. Ich schätze mal um 7 Uhr morgens. Das haben wir noch nicht komplett festgelegt, aber ich glaube, das würde am meisten Sinn machen. Und dazu wird es dann aber auch nochmal eine Newsletter geben. Also ihr wisst jetzt schon Bescheid. 16. April, mein Geburtstag, wird es Tickets geben. Dienstag wird es angekündigt, wird auch angekündigt, wo die Show ist und wann die Show ist. Und dann bin ich echt gespannt, ob halt viele Leute direkt am Donnerstag Tickets kaufen, ob man sich irgendwie erstmal noch mehr Informationen holen möchte, wie die Show aussieht. Weil natürlich werde ich über die nächsten Wochen und Monate dann ja auch immer mehr zeigen, was es in der Show zu sehen geben wird. Ich habe mir eine Überraschung auch vorgenommen, also einen größeren Block an Content, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Thema, was in der Vergangenheit mal Thema war, möchte ich hier wieder aufgreifen und auch mit integrieren und auch was Neues einstudieren für die Show. Also natürlich wird die ganze Show wird komplett original sein und es wird auch Geschichten geben, die man noch nirgends gehört hat und es soll alles sein, wirklich so ein One-of-a-Kind-Event, was man halt sonst irgendwie noch nirgends gesehen hat und auch jetzt von den Geschichten her, nicht irgendwas, was jetzt im Podcast schon besprochen worden ist, sondern es sollen wirklich neue Sachen sein, aber auch von den Zirkusnummern ist mein Ziel, dass ich eine ganz neue Nummer noch einstudiere und da bin ich gespannt, wie das dann läuft und wie das vorangeht und wie dann der Prozess ist dafür und das glaube ich wird sehr, sehr spannend. Das ist dann das Projekt für diesen Sommer. Auf jeden Fall ja. Ich fasse zusammen, ich bin sehr gehypt, ich bin sehr gespannt. Es ist richtig schön, wie die Leute auf Social Media auf das Thema aufgesprungen sind und Bock haben und Interesse haben und irgendwie ja mit dabei sind. Das ist für mich das Allercoolste, einfach zu wissen, dass ihr da interessiert seid und da Bock drauf habt. Und dann bin ich echt, echt, echt gespannt, wie das dann am Donnerstag dann läuft. Davon werdet ihr dann wahrscheinlich erfahren, dann am Sonntag. Ja. Es wird eine volle Woche, weißt du, ich fahre jetzt ja wieder nach Paris, dann habe ich Shows, also ich habe jetzt noch alles vorzubereiten bis zum Launch, da ist noch viel zu tun. Dann haben wir den Launch und dann ist nächstes Wochenende auch ein Trainingswochenende, da bin ich auch wieder nicht in Paris. Also es ist schon einiges, was ansteht und ja, ich bin gehypt, ich freue mich riesig und es ist einfach total toll, dass ihr mit dabei seid. Diese Woche haben mich zwei Fragen erreicht, eine direkt zum Thema Show und eine anderes Thema. Ich fange mal an mit der Frage zur Show.
Hallo Lea, ich bin die Ellen und ich habe Fragen zum Thema Barrierefreiheit. Ob du schon mal bei einer Show mitgewirkt hast, wo es Audiodeskription gab, also praktisch eine Beschreibung von allem, was auf der Bühne passiert, für blinde und sehbehinderte Menschen, zum Beispiel über Kopfhörer oder so. Wie hast du das Thema Barrierefreiheit bei deiner eigenen Show im Blick? Holst du dir da zum Beispiel Hilfe bei den Menschen von Barrierefrei feiern? Oder achtest du zum Beispiel selber drauf, wo die RollstuhlfahrerInnenplätze sind und buchst du zum Beispiel GebärdendolmetscherInnen? Oder achtest du bei deiner Moderation oder dem, was du sagst, darauf, dass du währenddessen schon mal beschreibst, was man sieht. Genau, all das würde mich interessieren und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn du wieder von irgendwo aus der Welt aus anrufst.
Thema Barrierefreiheit in Shows insgesamt, wo ich schon aufgetreten bin und jetzt in meiner eigenen Show. Also insgesamt ist es normalerweise so in allen Shows, in denen ich aufgetreten bin bisher, dass es immer Rollstuhlplätze gibt. Manchmal muss man das im Voraus ein bisschen ankündigen. Bei einigen Produktionen ist es besser umgesetzt als bei anderen. Da habe ich meistens als Artistin, wenn ich einfach nur Artistin bin, eigentlich kaum Mitspracherecht. Und dass Shows beschrieben werden, Zirkusshows beschrieben werden für Menschen, die Sehbehinderung haben, davon habe ich schon gehört. Davon habe ich auch schon Videos gesehen. Also ich weiß, dass es existiert und ich finde es auch richtig cool. Habe mit sowas aber noch nie zusammengearbeitet. Also ich war noch nicht in einer Show drin, wo sowas genutzt wurde. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist und dass es auch ein wichtiges Thema ist. Und es ist mir auch persönlich sehr wichtig, dass ich meine Show so gestalte, dass so viele Menschen wie möglich kommen können und auch die Show genießen können. Allerdings ist es natürlich bei so einer ersten Produktion auch immer eine Frage von, was ist realisierbar und was ist nicht realisierbar. Und auch gerade, was ist bezahlbar und was ist nicht bezahlbar. Was es auf jeden Fall in meiner Show geben wird, sind Rollstuhlplätze. Es sind 5 Rollstuhlplätze vorhergesehen. Rein theoretisch könnten es auch noch mehr werden, falls es wirklich der Fall ist, dass einfach mehr Leute mit dem Rollstuhl kommen wollen. Das kann man am besten dann, wenn der Ticketverkauf offen ist, dann direkt mit der Venue klären. Aber das ist auf jeden Fall vorhergesehen und die sitzen auch gut. Normalerweise, du hast gefragt, ob irgendwie ich darauf achte, dass Rollstuhlplätze gut sitzen können oder nicht. Normalerweise in den meisten Produktionen sitzen Rollstuhlplätze sehr gut. Also normalerweise haben die einen sehr guten Platz. Aber was ich auch schon in Erfahrung gemacht habe in eigenen Shows, wo ich aufgetreten bin, ist, dass es manchmal einfach beschränkte Zahlen gibt für Rollstuhlplätze. weil gerade in Zirkuszelten zum Beispiel es einfach manchmal schwierig ist, die zu platzieren, also dass die Zugänge einfach nicht so gut sind. Ich weiß nicht, wie das normalerweise gehandhabt ist. Es ist, wie ich davor schon gesagt habe, ein ganzes großes neues Thema, Showproduktion. Und es umso mehr mein Unternehmen wächst und umso mehr Shows ich produziere und umso mehr einfach Leute insgesamt kommen und es größer wird, umso mehr kann ich das umsetzen und dann auch vielleicht solche Sachen machen, wie mit Verbänden zusammenarbeiten, die Shows beschreiben oder ja, die Leute haben, die übersetzen. Aber im Moment ist es im Moment nicht möglich in der ja, Größe, in der ich bin. Aber wie gesagt, Rollstuhlplätze wird es auf jeden Fall geben.
Hallo Lea, hier ist Claudia. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke, die du uns gibst in deine Zirkuswelt. Ich freue mich immer sehr über alles, was du uns erzählst und zeigst. Und ich habe eine Frage. Möchtest du uns mal was zum Thema Sprachen erzählen? Sind Sprachen für dich schon immer ein Interesse gewesen und jetzt profitierst du einfach davon? Oder hast du das Thema auch strategisch für dich aufgemacht, weil du wolltest ja schon sehr lange, schon seit Kind Zirkusartistin werden und hattest sicher auch im Sinn, dann auf der ganzen Welt unterwegs zu sein. Hast du dann deswegen bewusst auch schon mehr Sprachen oder intensiver gelernt? Ja, und wie ist das jetzt für dich? Du wechselst wahrscheinlich mehrfach am Tag auch die Sprache, je nachdem, wo du dich bewegst. Genießt du das ganz bewusst oder ist das für dich selbstverständlich? Ich freue mich, wenn du mal was darüber erzählst und wünsche dir alles Gute.
Das große und schöne Thema der Sprachen. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Deutsch und Spanisch. Mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist Deutsche. Ich bin größtenteils in Deutschland aufgewachsen, aber teilweise waren wir auch in Spanien, auch in der Schule. Und ich habe meine Sommerurlaube und auch Winterurlaube meistens in Spanien verbracht. Also ich spreche fließend zwei Sprachen, bin so aufgewachsen. In der Schule habe ich dann Englisch gelernt und dann später auch Französisch gelernt. Und Englisch ist mir, glaube ich, von vornherein recht leicht gefallen. Ich war damals auch in so einem bilingualen Zweig und es war irgendwie sehr natürlich für mich. Und Französisch, da musste ich ein bisschen mehr viel machen. Das kam nicht so ganz von alleine. Aber mit ein bisschen Arbeit habe ich da auch irgendwie das Lieben gelernt und hatte auch schon in der Schulzeit, also in den letzten zwei Jahren in der Schule, da konnten wir vierstündige Sachen wählen. Ich weiß, jedes Bundesland ist ein bisschen anders. Ich weiß, auch Baden-Württemberg hat sich da auch wieder verändert. Aber damals war es so, wir mussten einige Fächer vierstündig nehmen und andere zweistündig. Und wir hatten halt verpflichtend Deutsch und Mathe vierstündig. Und dann musste man eine Naturwissenschaft vierstündig und eine Sprache, aber man konnte auch irgendwie so ein Hack machen, dass wenn man zwei Sprachen macht, dass man dann auch noch eine random Sache vierstündig machen konnte. Das heißt, ich habe damals sogar Englisch und Französisch vier Stunden gemacht und dann noch Wirtschaft. Hatte dementsprechend keine Naturwissenschaft, obwohl ich eigentlich in Naturwissenschaft gut war. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich irgendwie das Gefühl, ich wollte lieber Englisch-Französisch machen und habe mein Abitur dann auch geschrieben, nicht in Englisch, sondern in Französisch. Das heißt, ich hatte so meine letzten zwei Jahre in der Schule auch einen recht kleinen Kurs und war auch auf Papier recht gut in Französisch. Ich konnte aber damals kaum reden, weil einfach in der Schule lernt man zwar Sprachen, aber man lernt sie irgendwie nicht so richtig reden, weil man halt in der Klasse nicht genug Zeit hat, auch zu reden, man sich vielleicht auch nicht so richtig traut. Und dann Französisch reden zu lernen, habe ich gelernt in Montreal, als ich da auf der Zirkusschule war. Da war ich von vornherein, habe ich gesagt, ich möchte Französisch sprechen. Und es hat so drei Monate gedauert, wo es echt anstrengend war, weil einfach das Gehirn am Ende vom Tag einfach komplett dampft, weil man halt erstens körperlich arbeitet, zweitens auf einer anderen Sprache den ganzen Tag Zeit verbringt. Aber dann noch so nach 3 bis 6 Monaten war ich super fließend in Französisch. Das ist auch schon echt schon 10 Jahre her. Und habe von da an eigentlich mein Leben hauptsächlich auf Englisch und Französisch gelebt. Bin dann auch auf der Welt immer getourt auf Englisch und Französisch. Und es war teilweise dann auch so schlimm oder so stark, dass ich dann auch einen Akzent hatte im Deutschen. Aber auch einen komischen Akzent. Also man konnte nicht so richtig mich so placen. Also man wusste nicht so genau, wo ich herkam. Man wusste irgendwie, okay, sie spricht zu gut Deutsch, dass es nicht ihre erste Sprache ist oder halt eine von ihren ersten Sprachen. Aber gleichzeitig hatte sie halt so einen komischen Akzent. Der hat sich dann aber gelegt, als ich dann einfach mehr Zeit wieder in Deutschland verbracht habe, so in der Pandemie. Und jetzt, wo ich ja auch sehr viel auf Deutsch lebe, dadurch, dass ich Content mache auf Deutsch, dass ich mit der Presse rede auf Deutsch, dass ich Videos mache auf Deutsch, dass ich hier den Podcast mache auf Deutsch. Und so habe ich einfach auch viel mehr Bezug wieder zu der Sprache gefunden. Es gab eine Zeit lang, da habe ich wirklich nur mit meiner Mutter und mit meinem Bruder Deutsch geredet und das war dann halt nicht genug. Und dementsprechend war das eigentlich immer so, dass es irgendwie Sprachen waren, die ich alle sehr jung gelernt habe. Also alle von diesen vier Sprachen habe ich gelernt, bevor ich 20 Jahre alt war und konnte ich auch alle fließend, bevor ich 20 Jahre alt war. Im Nachhinein oder später habe ich auch noch ein bisschen Niederländisch gelernt, weil ich mal 6 Monate in Amsterdam gewohnt habe für eine Show. Also ich kann das ein bisschen verstehen, so richtig sprechen kann ich es nicht. Und alle anderen Sprachen, die dann irgendwie hätten noch dazukommen können, habe ich eigentlich nie gelernt. Also ich habe jetzt nicht noch irgendwie eine Sprache dazugelernt später, weil meistens einfach der Bedarf nicht da war. Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist. Man lernt Sprachen einfach, wenn man sie spricht. Also wenn man sie braucht, wenn man irgendwie einen Grund hat, sie zu lernen. Wenn man keinen Grund hat, eine Sprache zu lernen, ist es einfach super, super schwierig und man lernt sie einfach nicht. Und ich glaube, der einzige Grund, wieso ich jetzt nochmal eine neue Sprache lernen würde, wäre, wenn ich einfach fest in irgendeiner Show bin, in einem Land, in der ich die Sprache nicht spreche. Ist im Moment gerade irgendwie unwahrscheinlich, auch so wie ich mein Leben gerade ausrichte. Deswegen schätze ich mal, sind es die 4 Sprachen. Oder eine andere Option wäre, wenn ich einen Partner kennenlerne, der eine andere Sprache als erste Sprache spricht. Weil komischerweise ist eine Sache immer passiert über die Jahre hinweg, ist, dass ich normalerweise mit den Leuten immer in deren Muttersprache spreche. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen aus Spanien, werden wir Spanisch reden. Mit jemandem aus Deutschland werden wir Deutsch reden. Mit jemandem aus Frankreich Französisch reden und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr, sehr selten so, oder ich habe jetzt auch gar kein Beispiel, dass ich mit jemandem auf Deutsch rede, wo die Person aber nicht, also wo das nicht ihre erste Sprache ist. Außer es wäre jetzt eine Sprache, wo ich nicht spreche. Also wenn es jetzt nicht eine von den 4 ist, dann könnte sowas vorkommen. Aber sonst ist es wirklich eher so, dass ich das angenehmer finde, dass ich den Effort machen muss. Und dass die andere Person so redet, wie sie normalerweise redet. Und ich glaube, das kann man auch nur machen, wenn man auf einem bestimmten Level ist. Also ich spreche alle 4 Sprachen wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, für mich macht es jetzt wirklich keinen Unterschied, ob ich jetzt auf Deutsch oder Französisch rede. Das ist wirklich kein Problem. Aber für andere Leute ist es ja vielleicht manchmal ein bisschen unangenehmer. Und deswegen war das eigentlich nie irgendwie eine strategische Entscheidung, zu sagen, ich möchte die ganzen Sprachen lernen, weil ich ja dann mal irgendwann auf der Welt unterwegs sein möchte. Weil man es eigentlich auch nicht wirklich braucht. Also man kann mit Englisch, kommt man eigentlich gut aus. Vor allem, wenn Englisch nicht seine erste Sprache ist. Also was mir schon aufgefallen ist, ist Leute, die nur Englisch sprechen und ihre erste Sprache ist Englisch, die dann irgendwo hinkommen und dann auf Englisch loslabern. Das wird meistens nicht so nett aufgenommen, wie wenn man Englisch als schon als 2. Sprache hat, sodass man halt merkt, okay, die Person hat einen Akzent, wenn sie Englisch spricht. Das heißt, sie macht schon einen Effort, man trifft sich irgendwo in der Mitte. Ich finde, alle Leute, die immer nur eine einzige Sprache können, das finde ich manchmal einfach schade und teilweise auch so ein bisschen respektlos. Also wenn man sagt, man reist jetzt um die ganze Welt und man kann nur eine einzige Sprache und hat sich nie auseinandergesetzt mit irgendwie noch einer anderen Sprache beziehungsweise einfach nur den ersten Sätzen. Also ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn jemand, sagen wir mal, jemand reist nach Deutschland und kann absolut kein Wort, kein Wort Deutsch, aber sagt, hallo, ich spreche kein Deutsch, sprechen Sie Englisch und dann wechselt man auf Englisch. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne Art, irgendwie zu kommunizieren. Und sowas würde ich zum Beispiel immer versuchen, wenn ich längere Zeit im Ausland bin, in irgendeinem Land, wo ja ich die Sprache gar nicht kann. Normalerweise ist es aber eher so, dass ich in den Ländern unterwegs bin, in denen ich die Sprachen kann. Das heißt, es ist eigentlich selten so, dass ich gar nicht die Sprache kann. Und ja, es ist eigentlich jetzt auch kein Muss. Also egal, wo man hinkommt, sprechen die Leute Englisch. Auch in der Branche sprechen die Leute Englisch überall. Es ist hilfreich, wenn man noch Französisch spricht, weil auch viele Leute irgendwie komischerweise Französisch sprechen im Zirkus. Aber alles andere ist ein Extra und ist nicht notwendig. Russisch wäre wahrscheinlich gut. Also im Zirkus gibt es halt viele Leute, die sprechen Russisch. Und da würde man einfach nochmal mit anderen Leuten connecten können, die vielleicht auch nicht so gut Englisch sprechen. Aber spreche ich nicht und hat bisher auch irgendwie nie gefehlt. Und für Leute, die irgendwie gerne andere Sprachen lernen wollen würden, sich aber irgendwie das nicht so richtig geschafft haben oder so, ich würde immer empfehlen, wenn es irgendwo geht, volle Immersion. Also, dass man irgendwo hingeht und dann den Leuten sagt, hey, sprecht mit mir auf Französisch. Auch wenn man nicht alles versteht, auch wenn es am Anfang super anstrengend ist, dass man einfach nur auf dieser Sprache spricht, dann lernt man am allerschnellsten. Und wenn man wirklich so voll drin ist, weil jetzt zum Beispiel auch in Paris, die Tänzerin im Moulin Rouge, da kommen viele aus Australien, da kommen viele aus Kanada oder aus den Staaten oder aus England. Es gibt echt, echt, echt viele, die sprechen Englisch als ihre erste Sprache und die wohnen jetzt schon jahrelang in Paris und die können irgendwie so 3 Sätze Französisch. Und das finde ich immer total traurig, weil sie eigentlich in einer Stadt sind, wo das wo sie super gut lernen könnten. Sie könnten volle Immersion machen und innerhalb von wenigen Wochen, Monaten das einfach alles lernen. Aber dadurch, dass sie halt meistens die ganze Zeit zusammen verbringen, also dass sie untereinander auf der Arbeit Englisch reden, das ist ja auch verständlich, da ist auch alles auf Englisch. Und dann aber auch tagsüber die Zeit zusammen verbringen und dann halt irgendwie in Cafés und Restaurants unterwegs sind, die auch vielleicht ein bisschen mehr für Touristen gemacht sind, sodass man halt kein Französisch können muss, dass sie teilweise einfach wirklich nach Jahren kein Wort Französisch können oder halt zwei Sätze. Und das finde ich dann manchmal auch echt erstaunlich, dass irgendwie diese Neugier oder das Interesse nicht da ist. Weil bei mir ist auf jeden Fall schon immer so gewesen, dass Neugier und Interessen für Sprachen da war. Vor allem, wenn man erstmal verschiedene Sprachen spricht, merkt man, wie unterschiedlich Sprachen sind und wie detailliert teilweise man etwas auf einer Sprache ausdrücken kann und auf der anderen gar nicht. Und wenn man mit Leuten redet, die auch mehrere Sprachen sprechen, kann es sein, dass man hin und her wechselt. Also das passiert mir ganz oft, dass ich mit Leuten zusammen bin, die auch mehrere Sprachen sprechen und die gleichen, die ich auch spreche, dass ich dann zwischen den Sprachen rumswitchen werde, um einfach Sachen besser auszudrücken. Und das sind so kleine Nuancen, die einfach total Spaß machen. Auch zum Beispiel Nuancen zwischen Französisch in Quebec in Kanada und Nuancen im Französischen aus Frankreich. Teilweise sind Sachen komplett unterschiedlich oder auch so Sätze, die man sagen kann, Ausdrucksweisen, verschiedene Wörter, die man benutzt. Und ich bin in beiden französischen Arten so zu Hause und habe mich damit so auseinandergesetzt, teilweise auch mit Francis reden wieder richtig lange drüber, wie man irgendwas sagt oder wie man irgendwie was anders sagt, dass ich das wirklich unterscheiden kann und dass ich da auch richtig Spaß dran habe. Und ich glaube, um richtig Spaß an Sprachen zu haben, muss man halt diese Neugierde irgendwie entwickeln. Sonst ist es einfach nur stummes und stumpfes Lernen. Und ich glaube, umso mehr Sprachen man spricht und umso besser man die Sprachen spricht, umso mehr Spaß kann man dann an den Sprachen auch haben. Und ich kann auf jeden Fall Leuten, die Sprachen mögen oder die irgendwie denken, oh, ich würde auch gerne mehr Sprachen sprechen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Es öffnet sehr viele Türen. Es kommt auch immer wieder gut und es ist auch irgendwie so ein cooler geheimer Joker, weil normalerweise erwarten das Leute von mir nicht. Also ich bin sehr, ich würde sagen, sehr German passing. Ich sehe sehr stereotypisch deutsch aus. Dass ich dann gut Englisch spreche, ist ja okay, gut zu erwarten. Und dann kriegen Leute manchmal mit, dass ich halt auch Französisch rede und dann sind sie so, okay, cool, wow. Und Spanisch ist dann immer noch so ein Joker. Obwohl es eigentlich meine zweite Sprache ist, aber das wissen die wenigsten. Und wenn die dann noch rausfinden, dass ich auch noch Spanisch spreche, dann ist es für voll viele Leute so, was, du sprichst Spanisch? Das ist so voll crazy. Und es öffnet einfach nochmal neue Türen, weil es einfach anders connected. Die Folge letzte Woche über Körper, Essen, Körperbild, wie man mit vielleicht einem gestörten Essverhalten umgeht, ist richtig gut bei euch angekommen. Falls ihr die noch nicht gehört habt oder falls du die noch nicht gehört habt, das ist so eine Special-Folge, die man sich, glaube ich, öfter anhören kann. Ich habe richtig cooles Feedback bekommen, richtig schöne Ansätze von verschiedenen Leuten. Ich habe jetzt keine konkreten Fragen gekriegt, das heißt, ich glaube, ich habe alles da drin besprochen, was irgendwie zu besprechen war oder zu dem ich irgendwie was sagen konnte. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, empfehle ich die auf jeden Fall weiter. Es war eine von den intimeren Sachen. Also ich meine, ich erzähle schon sehr offen hier im Podcast und auch insgesamt auf Social Media versuche ich echt auch irgendwie, ja, einfach Details von meinem Leben zu zeigen, die vielleicht interessant sein können für andere Leute, damit andere Leute vielleicht davon lernen können oder irgendwie sich davon inspirieren können oder davon irgendwas mitnehmen können. Und ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass ihr viel zurückgekriegt habt von dieser Folge. Das freut mich sehr. Und da merkt man auch oft so dieses, umso mehr man sich öffnet, umso mehr hilft es auch. Und es ist manchmal auch ganz interessant zu sehen, wie ich über die Zeit hinweg, die Zeit, der ich jetzt Social Media mache, wie viel offener ich geworden bin, also wie viel mehr Sachen ich erzähle zu einigen Themen und dann zu anderen Themen. Ich aber auch gemerkt habe, oh, das sind Themen, die sollte man vielleicht nicht mit allen Leuten teilen. Und ich glaube, meine Grenzen haben sich da nochmal über die Jahre vielleicht noch ein bisschen verdeutlicht. Aber Sachen, die intim sind, aber nicht unbedingt privat sind, sind Themen, die ich versuche auch in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal rauszufinden und rauszukramen, was es da alles noch gibt, weil ich das einfach total toll finde, dass ich euch irgendwie auch helfen kann. Also, dass es auch nicht nur ein Podcast ist, so ein Laber-Podcast, wo man so happy, good vibes mit Lea hat, sondern dass man halt auch irgendwie was lernen kann oder auch was für sich mitnehmen kann oder vielleicht auch, ja, den einen oder anderen Tipp, den man vielleicht woanders nicht kriegen kann, dass man den hier auch kriegt. Was sehr viele Leute gesagt haben, ist, dass es ihnen extrem hilft, zu wissen, dass auch eine Person, die im öffentlichen Leben steht oder die irgendwie erfolgreich ist, dass die auch mal mit Sachen zu hadern hatte, wie zum Beispiel Essen. Das fand ich sehr interessant, weil ich sehe mich gar nicht wie eine besonderere Person oder eine, also klar, ich stehe in der Öffentlichkeit, aber ich bin auch einfach nur eine ganz normale Person. Und ich sehe da wirklich gar keinen Unterschied. Und ich fand es sehr interessant, dass das zu helfen scheint. Also, dass Leute wahrscheinlich irgendwo mich ein bisschen idealisieren, vielleicht ein bisschen zu viel auch, dass ich irgendwo auf einen Podest gehoben werde zu, bei Lea gibt es nichts Schlimmes im Leben oder nichts Schwieriges. Und dass es dann sozusagen noch mehr hilft zu hören, dass es da auch Sachen gibt, die schwierig sind. Und ich meine, das zu wissen, hilft mir auch total zu sagen, okay, dann sind es da vielleicht noch ein paar Themen, die ich auch noch mehr ansprechen kann, weil gerade die so helfen. Also wenn ich dadurch helfen kann, einfach nur, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und über Themen rede, die mal ein Thema waren in meiner Vergangenheit, dann ist es doch richtig schön. Von dem her danke für das liebe Feedback. Wenn du ihr eine Frage habt, zu egal welchem Thema, könnt ihr dir jederzeit einschicken. Man kann das machen über Speakpipe, das ist direkt auf meiner Homepage, Link ist unten verlinkt. Da kann man einfach eine Voice-Nachricht recorden und dann kann ich die hier abspielen. Dann habe ich hier richtige Zirkus-Hotline-Nachrichten von euch. Man kann mir aber jederzeit eine EDM schicken und hin und wieder mache ich auch mal so einen Post-Sticker auf Instagram, wo ich einfach Fragen stelle für die nächste Podcast-Folge. Werde ich wahrscheinlich für nächste Woche auch wieder machen. Von dem her, wenn ihr Fragen habt, hilft mir das immer, auch zu wissen, was so Themen sind, die euch interessieren, was Sachen sind, über die ich gerne mehr erzählen soll. Und dann ist das Ganze auch nicht so eine Einbahn-Zirkus-Hotline, sondern es ist eine Zweibahn. Man kann anrufen und man wird gehört. Zirkus-Hotline. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei wart in der Folge heute und ich freue mich schon auf nächste Woche. Habt eine wunderschöne Woche und vergesst nicht, am Donnerstag an meinem Geburtstag wird es zum ersten Mal Tickets geben. Also was ist zum ersten Mal? Da geht der Ticketverkauf los für meine eigene Show. Ich habe 600 Tickets zu verkaufen. Wenn die weg sind, sind die weg. Im Moment ist nicht eine zweite Show geplant, ist nichts anderes geplant. Es ist eine Show dieses Jahr geplant. Das heißt, Wecker stellen und ich hoffe, ihr seid mit dabei.